Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 34. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Du bist, was du isst. Ihr kennt sicher alle dieses altbekannte Sprichwort. Es unterstreicht die fundamentale Rolle der Ernährung für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Und es ist wahr, unsere Ernährung beeinflusst unser Leben auf vielfältige Weise. Sie gibt uns Energie, unterstützt unser Immunsystem und kann sogar unsere Stimmung verbessern. In einer Welt, die von schnellen Snacks, verarbeiteten Lebensmitteln und hektischen Lebensstilen geprägt ist, wird die Auseinandersetzung mit unserer Ernährung immer wichtiger. Fastfood und abgepackte Nahrungsmittel sind allgegenwärtig und es kann eine echte Herausforderung sein, sich gesund zu ernähren. Wie schaffen wir es also, den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen für unsere Gesundheit zu treffen? Die Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung sind wahrscheinlich den meisten von euch, vor allem denen, die regelmäßig Mission Gesundheit hören, bekannt. Viel Obst und Gemüse, mehr Vollkornprodukte als Weizen, ausreichend Proteine und gesunde Fette. Aber die Umsetzung im Alltag ist oft leichter gesagt als getan. Hinzu kommen die ständig wechselnden Ernährungstrends und widersprüchlichen Informationen, die verwirren können. Ist fettarm wirklich besser als kohlenhydratarm? Sind Superfoods wirklich so super? Auf diese und weitere Ernährungsmythen wollen wir heute einen kritischen Blick werfen. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen.
Experte der Woche.
Meine Expertin in dieser Woche ist Dr. Dorothea Portius. Schon von klein auf wurde ihr ein starkes Bewusstsein für die Gesundheit und ganzheitliche Ernährung vermittelt. Die Prinzipien ihrer Mutter und Großmutter wurden ihr früh klar. Die Pflege des Körpers spiegelt sich in seiner Reaktion wider. Dieser Leitsatz motivierte sie, Ernährungswissenschaften mit Fokus auf Ernährungsmedizin und Forschung zu studieren. Ihr Interesse gilt dabei vor allem der Funktionsweise von Organen und Zellen sowie der Entstehung von Krankheiten. Sie hat einen PhD in Biologie von der Universität Genf, einen Master of Science in Entrepreneurship und eine spezialisierte Ausbildung in Clinical Trial Design und Management von der Universität San Diego. Diese vielfältige Ausbildung verleiht ihr eine facettenreiche Perspektive und einen umfassenden Ansatz für Forschung und praktische Anwendung. Neben ihren Forschungs- und Beratungsrollen ist sie eine erfolgreiche Autorin und Rednerin mit mehreren veröffentlichten Büchern und zahlreichen Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften. Sie engagiert sich dafür, das Feld der Ernährungswissenschaften voranzubringen und wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Gesundheitslösungen zu übersetzen. Und heute ist sie bei mir, um ihre Erfahrungen und ihre Einblicke mit uns zu teilen. Dorothea, schön, dass du da bist. Ich habe viele Fragen an dich. Du bist ja Ernährungsexpertin. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 14 Stunden nüchtern. Ich mache dieses intermittierende Fasten ganz gerne, weil ich morgens einfach keinen Appetit habe. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, erstmal hallo und freut mich sehr, in deinem Podcast eingeladen worden zu sein. Und ja, das erstmal bist du mit einer sehr guten Frage gestartet, die ich öfters gestellt bekomme. Ist intermittierendes Fasten gut? Ne? Es wird ja oft assoziiert mit Longevity, Verbesserung der Gesundheit, Verbesserung der Beschwerden, eventuell auch Schmerzen. Und es gibt ja kontroverse Daten von der Studienlage her. Die Studienlage ist sehr kontrovers. Und ich sage immer, man muss genau gut interpretieren und sich die Daten auch genau anschauen. Ne? Ich sage, wenn es dir hilft, wenn du denkst, okay, du fühlst dich dadurch besser, energiegeladener, ist das in Ordnung. Ne? Aber wenn man vom rein biochemischen Aspekt sich das Ganze betrachtet, ist Fasten, gerade das morgendliche Fasten, nicht gut geeignet. Ne? Mhm. Besser wäre, wenn du abends das Abendessen weglassen würdest, weil morgens unser Stoffwechsel einfach am besten läuft. Ne? Der Kohlenhydratstoffwechsel läuft am besten, am effizientesten. Und gerade morgens nach den nächtlichen Fasten, ne? Ich sag mal, das sind ja die 10 bis 12 oder 12 Stunden, das ist schon ein guter Fast, um auch die Autophagie anzuregen. Und dann braucht der Körper früh erstmal die Kohlenhydrate. Auch aufgrund dessen, weil der Cortisolspiegel am höchsten ist. Ne? Das ist ja Stress. Und Fasten ist nochmal zusätzlicher Stress zu dem Körper. Ne? Und das kann dann gegenteilige Effekte haben. Und gerade, ich meine, du bist ja nun ein Mann. Für die Frau wäre es ein bisschen kritischer. Und es gibt tatsächlich ja auch erste Daten, ne, die auch zeigen, gerade Frauen in der zweiten Zyklushälfte, wenn sie während der zweiten Zyklushälfte fasten, kann es zum Ausbleiben der Regelblutung kommen oder zu Zyklusverschiebungen, aufgrund dessen, weil in der zweiten Zyklushälfte die Frau sehr stressanfällig ist. Mhm. Na, der Körper soll sich ja vorbereiten, jawohl, es nistet sich etwas ein, ich brauche Energie, ich muss Energie ansammeln. Und dann, wenn dann noch ein längeres Fastenzeitraum hinzukommt, ist das natürlich Stress. Mhm. Na, und da schwenkt der Körper die Red Flag und sagt, okay, jetzt bin ich nicht in der Lage, irgendwas hochzuziehen, ranzuziehen. Und dann kommt das natürlich zu Zyklusunregelmäßigkeiten.
Du hast Kohlenhydrate angesprochen. Also ich persönlich versuche, Kohlenhydrate zu reduzieren, nicht ganz wegzulassen, aber versuche mehr auf Proteine zu achten, dass ich eine ausreichende Menge an Protein zu mir nehme, um meinen Muskelaufbau und Muskelerhalt zu fördern. Wie gut und wie schlecht sind Kohlenhydrate?
Das ist wieder eine gute Frage. Das ist auch wieder so ein großer Mythos. Ne? Mhm. Wir sind ja gerade in so einem Zeitraum, so, oh Gott, Bad Carbs. Es war ganz am Anfang, ne, ein paar Dekaden zurück, ne, die schlechten Fette, jetzt sind es die schlechten Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate, Carbs sind nicht gleich Carbs. Ne? Also es gibt ja wirklich die Einteilung gute, schlechte. Ne? Die guten sind natürlich die komplexen, die Ballaststoffe, die wir natürlich benötigen, um auch unsere Energie anzukurbeln. Zusätzlich die Lebensmittel, die diese komplexen Kohlenhydrate haben, die liefern ja noch ganz viele Mineralstoffe und Vitamine. Ne? Und natürlich sind sie essentiell für unser Gut-Mikrobiom, unser Darm-Mikrobiom, ne? Weil das ist praktisch das Futter für die guten Mikroben.
Wo finde ich denn die guten Kohlenhydrate?
Genau, also wie schon gesagt, sind die komplexen Kohlenhydrate, ne, die Ballaststoffe hauptsächlich in Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, also ganzen Körnern, viel Gemüse, Obst. Ne, also da sind diese komplexen Kohlenhydrate natürlich enthalten. Die schlechten Kohlenhydrate sind dann diese Einfachzucker, ne, also sag ich mal Süßigkeiten, also viel ausgemahlene Mehle, Backwaren, zugesetzte Zucker, und ich denke einmal, die zugesetzten Zucker und auch die ganzen Süßgetränke, die wir trinken und essen, das ist eigentlich so dieses Gift, ne, was wir zu uns nehmen, weil das nehmen wir ja unbemerkt zu uns. Und gerade mit unserer schnelllebigen Gesellschaft, wir sind immer, wir müssen high performen, wir essen on the go, alles muss ganz fix in unseren Alltag gehen, also greifen wir immer mehr zu Fertiggerichten zurück. Und da sind die versteckten Zucker, und da nehmen wir so viele Zucker unbewusst einfach nur auf.
Wie wird denn dein ideales Frühstück aussehen? Weil du sagtest ja, dass wir Kohlenhydrate idealerweise am Morgen gut verarbeiten können. Also sollte ich eher auf Kohlenhydrate am Abend verzichten und die eher morgens zu mir nehmen? Und wie würde das ideale Frühstück bei dir aussehen?
Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ne? Ich sage einmal, die Kohlenhydratmenge hängt definitiv ab. Erstmal A, ob du eine Grunderkrankung hast, und B, Alter und Aktivitätsgrad. Ne? Und deswegen will ich auch keine Empfehlungen geben, die jeder annehmen sollte. Es hängt sehr stark wirklich von der Person ab. Ne? Also wenn ich mal mich als Beispiel nehme, ich bin eine Mit-30er oder End-30er nun schon Frau, ne? Habe doch einen recht guten Aktivitätsgrad, also ich versuche regelmäßig Sport zu treiben, obwohl einen sitzenden Alltag, ne? Häufig am Schreibtisch, und mein Frühstück muss mich sättigen. Ne? Weil wie du auch, wir sind ja früh dann schon ziemlich busy, ne? Und ey, wir dann zum Mittagessen kommen, vergehen dann schon 4 bis 5 Stunden, kann es sein. Deswegen kommen für mich immer die klassischen Haferflocken mit Leinsamen. Dazu kommen Nüsse, frisches Obst, meist dann saisonal. Und manchmal reiche ich das Ganze auch noch an mit, also Nussbutter. Ne? Also ich liebe dann auch diese Cremigkeit dazu. Aber genau, also Haferflocken sind einfach so ein ganz klassisches Beispiel. Es sind viele, also komplexe Kohlenhydrate. Und durch die Nüsse und auch Omega-3-Öl kommt bei mir auch noch dran, ne, kommen gesunde Eiweiße und Fette mit hinzu. Und das verstärkt auch nochmal den Sättigungsgrad und gibt mir schon früh die Power und die ganzen Nährstoffe, die ich für den Tag benötige.
Also ist das Porridge mit Walnüssen und Mandelbutter oder Creme und Blaubeeren eine gute Kombination?
Ja, absolut.
Okay, super. Da freue ich mich. Mein liebstes Beispiel, um kurz noch bei den Kohlenhydraten zu bleiben, ist der Orangensaft. Viele, die mich kennen, hören das immer wieder von mir, dass ich Orangensaft mittlerweile verteufle und auch seit langer Zeit nicht mehr getrunken habe, weil um den Saft herzustellen, brauchst du teilweise 6 bis 8 Orangen, und die würde kein Mensch ja so essen. Meine Empfehlung ist immer, lieber 1 bis 2 Orangen direkt zu essen mit all den Fasern, die da drin sind, als den Saft zu trinken. Wie siehst du das?
Bin ich absolut deiner Meinung. Ne? Also Säfte werden immer zu oft getrunken, weil sie auch als gesund beworben werden, gerade auch als Kinderlebensmittel. Und gerade die Säfte, wenn sie auch nicht frisch gepresst sind, ne, man muss öfters mal dann drauf schauen, was steht auf der Verpackung drauf. Ne? Meist ist es gar nicht richtiger Saft, sondern Konzentrate oder angereicherte Sachen, zugesetzt mit zugesetzten Zuckern. Und das hat nichts mehr mit gesunder Ernährung zu tun. Das ist einfach, wie du schon sagst, ist einfach nur ein süßes Getränk. Ne, gerade wenn wir den Saft pressen, wir pressen also nur den Saft, den Zucker größtenteils mit raus. Das Vitamin C geht ja auch dann schon teilweise flöten, solange wie die Säfte dann stehen oder verarbeitet werden. Das heißt, man hat gar keine wirklichen Inhaltsstoffe mehr dabei. Besser ist es, wenn man wirklich mal einen Saft trinken möchte, eventuell selber ein kleines Gläschen einmal pressen, ne? Dann immer eine gute Kombination. Ich mag es immer dann gerne mit Ingwer oder entweder mit Spinat oder so eine Art Smoothie da machen. Und dann ist das in Ordnung. Ne? Aber dann sollte es auch wirklich bei einem Glas pro Tag bleiben. Ne? Weil selbst ein Glas Apfelsaft, Orangensaft, hat schon teilweise dieselbe Menge Zucker wie ein Glas Cola oder Fanta.
Ja, also ich empfehle immer Leuten, die einen Safter haben, dass sie den Saft wegschütten und das, was noch übrig ist, die ganzen Fasern eher zu sich nehmen, ja, weil das viel nährhafter ist und auch besser fürs Mikrobiom als der Saft selbst. Gibt es Lebensmittel, die du für dich selbst kategorisch ausschließt?
Jein. Also ich bin kein Freund von Einteilung gut und schlecht. Auch aufgrund dessen, ne, weil die Prävalenz einfach auch von Essstörungen unserer Gesellschaft nur zunimmt. Und absolut, ich rede nicht von den reinen Essstörungen, sondern einfach von diesen problematischen Essverhalten, ne, weil unsere Ernährungsformen, die Trendernährung, werden immer restriktiver. Und ich glaube, unser Körper braucht einfach alles. Ne, natürlich muss ein Bewusstsein, die richtigen, als sage ich mal, energiegebenden Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ne, sprich, die Basis sollten wirklich Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, gutes Fleisch, guter Fisch sein, Milchprodukte natürlich, ne, ungezuckert, also die Naturprodukte davon. Und natürlich sollte man auch mal sich was gönnen. Ne? Gerade jetzt ist EM im Land, ne, wenn man dann mit Freunden zusammen grillt oder auch mal Pizza bestellt oder sich auch das Dessert gönnt oder mal den einen oder anderen Aperol Spritz oder das eine andere Gläschen Wein mehr, ist das in Ordnung. Ne? Man muss natürlich das immer in Maßen behandeln. Ne? Ich sage immer, mehr Qualität als Quantität und auch die Menge macht das Gift.
Und wie hältst du es mit Brot?
Also ich liebe Brot und das habe ich auch gemerkt. Ich war 5 Jahre lebhaft in der französischen Schweiz und 4 Jahre in Staaten. Und immer, wenn mich Leute gefragt haben, was ich vermisse, ich habe immer gesagt, das deutsche Brot. Und ich liebe es einfach. Deutschland ist eine Brotkultur. Absolut. Und wir haben wunderbares Brot. Doch das Brot heutzutage ist größtenteils ein Industriebrot. Mhm. Ja, also es ist ja auch eine Massenware geworden und selbst teilweise die Bäckereien oder Kettenbäckereien, die backen ja nicht mehr selber. Ne? Das sind ja nur noch Fertigbackmischungen und auch der Teig, normalerweise ist ein guter Sauerteig, der geht normalerweise 12 bis 24 Stunden. Mhm. Aber dafür ist in der Industrie keine Zeit mehr. Das heißt, der Teig geht nur noch 1-2 Stunden maximal. Und natürlich, Getreide hat entzündliche Faktoren in drinne, also Antinutritive, die aber durch den Gärprozess abgebaut werden. Und wenn der Teig nicht genug lange gären kann oder gehen kann, dann bleiben diese Stoffe drinne und kann natürlich dann bei vermehrtem Konsum zu Problemen führen. Und deswegen, wenn ich Brot esse, dann, ja, dann gehe ich natürlich zu dem Bäcker meines Vertrauens und das Brot schmeckt auch schon ganz anders. Und anderer Indikator auch noch, es hält sich sehr lange.
Sehr gut. Was hältst du von diesen mehlfreien Broten, also Korn an Korn und solchen Sachen?
Nicht viel. Okay. Gerade auch diese Produkte, die werden auch schnell verarbeitet. Ne? Und ich sehe keinen Vorteil da drin, eine Brotscheibe zu haben, die nur aus Fett und Eiweißen besteht, größtenteils als Fett, weil es ja dann nur aus Körnern oder Saaten oder Nüssen gemacht ist. Und dann noch mit Belag drauf, das ist ziemlich heavy, auch für den Stoffwechsel. Ne? Und wie schon gesagt, unsere Zellen rein biochemisch brauchen die Kohlenhydrate, um auch ordentlich zu funktionieren.
Wir haben es schon am Rande angesprochen. Wie finde ich mich denn zurecht beim Einkauf von Lebensmitteln? Es gibt ja, das Marketing arbeitet mit Etiketten wie natürlich und Superfood und fettarm. Der normale Mensch, inklusive mir, blickt ja da nicht mehr durch.
Ja. Das stimmt, ne? Und das tut mir auch immer wahnsinnig weh, ne? Auch wenn man nur alleine Social Media aufmacht. Mir stehen manchmal die Haare zu Berge, was da für Werbung proklamiert wird. Ich sage immer auch zu den Personen, die mich ansprechen, oder früher zu meinen Patienten, schauen Sie auf die Inhaltsstoffliste. Ne? Also je mehr Zutaten drauf sind oder je mehr Sie auch davon nicht verstehen, Hände weg. Ne, also man sollte wirklich, die Basis sollten wirklich die unverarbeiteten Produkte, ne, also da zählt, inkludiere ich natürlich auch gutes Brot, ne, was auch nur 3 Produkte eigentlich enthält, also Inhaltsstoffe, ne, also Mehl, Wasser und Salz größtenteils. Milchprodukte natürlich, ne, auch die Naturmilchprodukte, klar sind die auch verarbeitet, aber natürlich verarbeitet. Ne, also sollten keine zugesetzten Zucker oder Süßungsmittel enthalten. Und dann natürlich die Basis Fleisch, Fisch, unverarbeitet, also keine Wurstwaren. Dann natürlich zu den ganzen Obst-Gemüsesorten greifen. Und das sollte so die Basis bilden. Ne? Und alles, was anders als gesund beworben wird, das bitte immer hinterfragen und immer auf die Anzahl der Inhaltsstoffe schauen.
Hast du dich mal mit Milcheingeber beschäftigt und in verschiedenen Caseinformen?
Ja, ja.
Hast du deine Meinung zu?
Nicht so richtig. Also es wird immer noch so sehr kontrovers diskutiert. Ne? Es wird ja auch gesagt, dass ja eine Caseinform besser verdaulich ist. Ja. Das kann in der Tat der Fall sein, trifft dann nur auf Menschen zu, die wirklich eine Milcheiweißproblematik oder Allergie haben. Mhm. Ne? Also es gibt ja Menschen, die wirklich auf das Milcheiweiß entzündlich reagieren. Aber für andere, die damit kein Problem haben, weiß ich nicht, ob das dann wirklich auch einen Vorteil bringt. Ne? Manchmal ist es auch so ein bisschen der Placebo-Effekt, spielt ja bei ganz vielen Sachen eine Rolle, aber rein physiologisch und biochemisch gibt es keine wirkliche Begründung dafür.
Okay, das ist interessant, weil man unterscheidet ja zwischen A1 und A2-Casein.
Genau.
Und besonders in den USA gibt es jetzt nur, also es gibt Marken, die nur A2-Casein-Milch anbieten. Und es soll besser verträglich sein. Und dann gibt es die Diskussion, die teilweise nicht wissenschaftlich geführt wird, dass die Laktoseintoleranz keine Unverträglichkeit ist, sondern eine Reaktion auf das Casein ist. Aber ich glaube, da müssen wir noch abwarten, bis die Wissenschaft das bestätigt.
Das ist aber so ein bisschen auch wieder Wirrwarr, ne? Weil Laktoseunverträglichkeit ist eine Lebensmittelunverträglichkeit, basierend auf der Tatsache, dass das Enzym fehlt, Laktose zu spalten. Und eine Milcheiweißallergie oder Problematik basiert auch auf einer allergischen Reaktion. Ne? Es ist ja getriggert von einem Protein. Und deswegen kann man beides auch nicht wirklich vergleichen.
Ja, das stimmt. Also der einfachste Test ist, wenn ich meine Laktoseintolerant zu sein und eine Laktasetablette nehme, die ja nichts kostet, also die ganz, ganz wenig kostet. Mir geht es danach besser oder mit der Tablette besser als ohne. Dann, glaube ich, ist der Beweis ja da.
Richtig, genau.
Was ist deine Meinung zu diesem berühmten Nutri-Score? Kann der uns helfen? Also ich bin eher verwirrt dadurch.
Und das zeigen auch verschiedene, also Studien oder was heißt Dokumentation, die ich gesehen habe. Ne? Der Verbraucher ist einfach nur verwirrt, weil es ist ein nächstes Label, was auf die Lebensmittel gedruckt wird, neben ganz vielen anderen Labels. Und ja, ich sage es einfach ganz offen, ich bin kein Fan davon, weil dadurch auch ungesunde Lebensmittel als besser bewertet werden als gesunde, zum Beispiel Nüsse, die unverarbeitet sind, also nicht gesalzen, nicht geröstet, für mich ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel darstellen, als schlechter bewertet werden als ein fettarmer Joghurt, wo Zuckeraustauschstoffe drin sind, der einen hohen Nutri-Score bekommt. Ne? Und das ist für mich einfach kein Verhältnis. Und da wird auch wieder falsche Ernährungsempfehlungen oder Wissen auch verbreitet.
Ja, ich sehe es genauso, diese ganzen vielen Labels verwirren mehr. Und was mich auf die Palme bringt, wenn ich normales Wasser sehe und da steht vegan und glutenfrei drauf, dann zweifle ich wirklich an der Vernunft. Aber gut, ein anderes Thema. Man hört immer wieder von entzündungshemmenden Lebensmitteln. Kannst du uns erklären, was das bedeutet?
Also entzündungshemmend bedeutet ja, dass es Lebensmittel gibt, die gewisse Entzündungsprozesse reduzieren können. Mhm. Ja, und das basiert auf der Tatsache, dass unsere ganzen chronischen Erkrankungen von Entzündungen herrühren. Das sind chronische Entzündungen, die merkt man nicht, die schmerzen auch nicht. Und es gibt so diese zwei großen Herde in unserem Körper. Das ist einmal das Bauchfett, was gewisse Entzündungsfaktoren aussenden kann, wenn es wächst. Mhm. Und natürlich der Darm. Eine gestörte Darmflora, ein durchlässiger Darm führt natürlich dazu, dass mehr Entzündungsfaktoren in unsere Zirkulation kommen. Und natürlich unsere Ernährung, Lebensstil kann entscheidenden Beitrag dazu leisten, ob Entzündungen angefeuert werden oder reduziert werden. Mhm. Und es zeigen auch schon ganz gute Studien, dass es Lebensmittel gibt, die antientzündlich wirken, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach die Ausbildung von den Immunzellen mehr balancieren, ne, auch mehr zu den antientzündlichen Immunzellen die Produktion steigern oder auch gewisse Stoffe mit antiinflammatorischem Charakter produzieren, wie zum Beispiel langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die ja wirklich nun in mehreren Studien mit präventiven Effekten gezeigt wurden oder auch so therapeutisch eingesetzt werden. Und noch weiterhin zu den antientzündlichen Lebensmitteln zählen die ganzen Lebensmittel, über die wir uns schon unterhalten haben. Das heißt Vollkornprodukte, aufgrund auch dessen, dass sie halt unser Darmmikrobiom, die gesunden Mikroben fördern, die wieder einen antientzündlichen Charakter haben. Und natürlich Gemüse und Obst, das voll ist mit sekundären Pflanzenstoffen, die eine enorme Power haben. Ich sage immer gerne das Beispiel einer Blaubeere. Eine Blaubeere enthält ganz viele Polyphenole, Flavonoide und die schützen die Blaubeere einerseits zum Beispiel auch vor der Sonneneinstrahlung, ne, also haben antioxidativen Charakter und das Gleiche machen ja diese Stoffe auch mit unserem Körper. Ne, und deswegen antientzündlich heißt wirklich saisonale, regionale Produkte und ganze Lebensmittel essen.
Ja, man hört ja auch immer wieder Eat the Rainbow.
Richtig, ja.
Kannst du uns erklären, was damit gemeint ist?
Genau, also das heißt, man so viele Farben wie nur möglich auf seinen Teller integrieren sollte. Und ich bin aber trotzdem auch immer ein Fan davon, wirklich auf die Saison zurückzugreifen. Ja. Und ich finde es immer ganz spannend, denn auch in meinem letzten Buch, also der Kollagenboost, gehe ich auch so ein bisschen auf die hautgesunde Ernährung ein. Mhm. Und gerade wenn man mit der Saison isst, sieht man auch, was unser Körper auch gerade in den verschiedenen Jahreszeiten benötigt. Ne? Im Winter sind es mehr stärkehaltige Gemüsesorten. Klar, unsere Zellen, die brauchen auch ein bisschen mehr Energie, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Ne? Im Sommer sind es wirklich leichte Lebensmittel, die viel Wasser enthalten, wie Salate, Tomaten, Gurke oder auch jetzt die Beeren, ne, die uns vielleicht auch vor der UV-Exposition schützen. Also es ist eigentlich ganz clever gemacht, was uns auch unsere Natur präsentiert und was unser Körper auch zu der Zeit benötigt.
Wir haben ja schon festgehalten, dass Ernährung für jeden Menschen anders ist und es sehr individuell ist. Es gibt verschiedene Stoffwechseltypen. Kannst du darüber etwas sagen?
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus möchtest. Also es gibt ja natürlich von den Mikrobiomen kann man nochmal unterscheiden. Mhm. Zwischen den Enterotypen, aber das ist auch noch nicht so richtig festgesetzt, ob es nun 3 oder 4 gibt. Und dann finde ich immer ganz interessant die Chrononutrition, ne? Also wann es am besten ist, was zu essen. Du fragtest mich ja zu Beginn über das Frühstück, ne? Und dann wird jetzt auch so ein bisschen unterschieden zwischen Lerchen und Eulen. Mhm. Und ganz interessant, ich habe letztens erst eine Studie gelesen, wo wirklich gezeigt wurde, dass Eulen einen schlechteren Stoffwechsel haben am Morgen. Also ich weiß ja nicht, ob du eine Lerche oder eine Eule eher bist.
Ich bin neutral, was das angeht. Aber ich würde doch lieber länger schlafen, als früher aufstehen.
Und das zeigt, als vorher war eine Studie gemacht worden an Studenten. Und es zeigte sich tatsächlich, dass sich das auch negativ auswirkt, wenn sie sich zwingen, ganz früh am Morgen auch was zu essen. Dann lieber das Frühstück mitnehmen, doch schon versuchen, früh etwas zu essen, aber nicht gleich ganz früh am Morgen. Und aber dennoch, das sehr späte Essen ist trotzdem nicht günstig für beide Typen.
Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Wie können denn personalisierte Ansätze helfen, einzelnen Menschen zu helfen, ihre Entzündung so niedrig als möglich zu halten?
Ja, personalisierte Ernährung ist ein großer Begriff, der ziemlich viel beworben wird. Ich sage immer, bei einer personalisierten Ernährung gehört viel mit rein. Ne? Also allein schon die Ernährungsberatung, wenn man es mal so grundlegend sieht, ein guter Ernährungsberater, Therapeut, guckt sich genau den Patienten an, ne? Und guckt sich an, welche Krankheit liegt vor, welches Alter, Aktivitätsgrad, was nimmt er schon zu sich und was sind seine Ziele. Und das ist ja schon eine Art der Personalisierung. Diese spezifischen Empfehlungen auch dann so geben zu können. Natürlich gehen wir jetzt auf die Digitalisierung drauf zu. Es gibt immer mehr Wearables. Es gibt Apps, wo man seine Ernährung tracken kann. Ja. Es gibt noch genbasierte Tests. Und, es gibt mikrobiombasierte Tests. Ne?
Ich habe alles gemacht.
Ah, sehr gut. Aber konntest du für dich da was mitnehmen?
Ein wenig. Also mein Gentest hat mir einen Stoffwechseltyp gezeigt, der Kohlenhydrate eher meiden soll. Und deshalb mache ich das auch und versuche das wirklich zu reduzieren. Und das hilft. Also es hat mir geholfen, in der Vergangenheit mein Gewicht deutlich zu reduzieren. Ich war vor vielen Jahren schwer übergewichtig, aber übergewichtig. Und das hat mir schon mal geholfen, gemeinsam mit Sport. Ich tracke alles, was geht und trage immer mehrere Sensoren am Körper. Trage immer wieder ein Blutglucose-Messgerät, also ein CGM, um einfach meinen Blutzucker zu überwachen und es hilft mir, mich zu sensibilisieren, was ich besser essen sollte und was ich nicht essen sollte. Ich liebe Schokolade und bin jetzt aber auf 90% und habe sogar 99% Schokolade mal ausprobiert. Davon kann man nicht sehr viel essen. Also das reguliert sich von alleine, aber sehr lecker und gesund. Kakao ist, habe ich jetzt auch gelernt, ist extrem gesund.
Richtig.
Und viele
Polyphenole.
Polyphenole, Fasern, also das, was man unter Fiber liest. Und viele streuen sich das jetzt auch dann übers Porridge, aber natürlich mit einem hohen Kakaogehalt und nicht die Milchschokolade gerieben. Teste jede App, die mir über den Weg läuft und habe Kalorien gezählt. Das hat nicht so gut funktioniert, weil Kalorien in, Kalorien out zwar stimmt, aber am Ende dann doch nicht. Also für mich zumindest nicht. Teste gerade eine App, wo ich Bilder mache von dem Essen und die App erkennt die Zusammensetzung meines Essens. Ich kann es natürlich nicht übereinander lagern, die einzelnen Bestandteile, aber das ist fantastisch. Immer ein Bild von einem Salat und es erkennt sofort Tomaten, Gurken, Salat, Mais, Thunfisch, was auch immer. Und das gepaart mit diesem CGM zeigt mir, wie metabolisch gut oder schlecht das Essen jetzt war. Und ich teste noch viel, vieles mehr, aber das ist eine eigene Podcast-Folge. Von daher, also mir hilft es, aber nicht jeder will mit dieser Vielzahl an Daten umgehen.
Und das ist so ein bisschen das Problem. Also finde ich gut, was du alles aufgezählt hast, weil das alles zusammen fusioniert, das wäre dann wirklich personalisiert. Ne? Also wie gesagt, es gibt wahnsinnig gute Ansätze, aber es fehlt einfach noch so diese Integration aus jedem einzelnen Cluster. Und natürlich also eine Person möchte ja nicht einen Glukosesensor am Arm haben, möchte dann nicht noch immer die App alles eintragen müssen oder das Foto machen, möchte nicht ständig einen Mikrobiomstuhl abgeben oder zum genetischen Test gehen. Ne? Also fehlt so wirklich diese Integration aus all diesen Bestandteilen. Glukose basierend finde ich auch klasse. Ne? Da gibt es ja auch schon sehr gute Ansätze, gibt es ja auch gute Startups. Okay, jetzt auch ein Startup, was ja kein Startup eigentlich mehr ist, ne? Die ja schon 2 Ligas auf dem Markt haben, wie Perfood. Das ist auch sehr interessant, sich da auch mal selbst zu überprüfen, ne? Wie reagiert mein eigener Körper auf gewisse Sachen, auf den Blutzuckerspiegel zum Beispiel. Aber dennoch fehlt noch so diese Integration und diese Usability, um wirklich das nutzbar zu machen für den Laien. Ne? Weil ich sag mal, du kennst dich ja auch ziemlich gut aus. Du weißt ja, was es bedeutet, wenn auf einmal dein Blutzucker hochgeht oder wenn er ganz niedrig ist. Oder weißt auch, ne, was es bedeutet mit den genetischen Tests, wie du sie zu interpretieren hast. Aber das weiß der Laie nicht. Ne? Das und das finde ich halt immer schwierig, weil Leute sind dadurch total überfordert. Ne? Und ich finde, da muss einfach mal eine Integration als all diesen Bestandteilen stattfinden. Ja.
Es leben geschätzt über 1 Milliarde Menschen vegetarisch oder vegan. Wie schaust du auf eine vegetarische oder vegane Ernährung? Und worauf sollte man hier besonders achten?
Das ist ein guter Punkt. Ne? Und ich komme da immer sehr in große Streitigkeiten oder Konflikte mit manch anderen, auch Ernährungsexperten. Ja, vegan, vegetarische Ernährung hat sich gezeigt für verschiedene Krankheiten auch als positiv. Es bildet auf jeden Fall eine Grundlage. Ne? Ja. Basiert ja auch auf meiner Theorie. Grundlegend soll natürlich Vollkornprodukte, Gemüse und Obst sein. Aber es muss jedem bewusst sein, dass eine gerade auch vegane Ernährung eine restriktive Ernährung ist. Ne? Weil Veganer sind angewiesen auf Supplemente und das macht für mich keine gesunde Ernährung aus. Weil man verliert, sage ich mal, oder man vermisst wirklich essentielle Mikronährstoffe. Ne? Also Makronährstoffe, auch das Protein kann ein Problem werden, aber auch Mikronährstoffe, gerade wie Eisen, B12, Calcium, Selen, Jod, um einfach nur ein paar mal zu nennen. Und gerade auch andere B-Vitamine, die kriegen wir am effizientesten aus tierischen Produkten. Und ich finde es immer erschreckend, wenn auch Personen ihre Kinder vegan ernähren. Ne? Ja. Und gerade für einen heranwachsenden Körper benötigt man diese essentiellen Mikronährstoffe, um halt auch adäquat zu wachsen, um die Knochenstrukturen auszubilden, um das Gehirn zu entwickeln. Ne? Und die dürfen da einfach nicht fehlen. Oder auch für Personen, die krank sind, ne? Oder ältere Personen. Also da sehe ich eine vegane Ernährung als kontraproduktiv. Vegetarisch, wenn sie gut durchgeführt ist, kann man machen, ne? Auch wenn ab und an noch ein Ei gegessen wird. Da kann man doch wirklich auch gut kompensieren und kann adäquat alle Mikronährstoffe aufnehmen. Aber muss ich wirklich gut informieren. Mhm. Na, auch wie du schon sagst, ein Veganer muss sich informieren und muss auf jeden Fall darauf achten, auf die Proteine, ne, welche Lebensmittel sind zu kombinieren. Und was ich immer noch so als sehr kritisch nehme, diese starke Verarbeitung. Weil viele Veganer, es sind keine Veganer, die ihre Lebensmittel auf ganzen Lebensmitteln aufbauen oder Rezepte auf ganzen Lebensmitteln aufbauen, sondern sie greifen zu hochverarbeiteten Produkten zurück. Ne? Sei es die Veggie-Wurst oder andere verarbeitete Dinge, ne? Auch der pflanzenbasierte Joghurt, die teilweise viel Zucker enthalten, viele Füllstoffe. Und wenn man sich mal so eine Tofu-Wurst-Packung rumdreht, wie viele Inhaltsstoffe drin sind, dann greife ich doch lieber zum Bio-Hühnchen. Und das brauche ich ja nicht jeden Tag. Ja. Ne? Und das muss einem auf jeden Fall bewusst sein.
Ja, super. Vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Lass uns mal auf ein paar Ernährungsmythen eingehen. Ich stelle dir die Frage und du sagst, ob es wahr ist oder nicht, okay?
Okay.
Brot essen ist ungesund wegen des Weizens.
Nein.
Warum?
Weizen ist nichts Schlimmes. Mhm. Ne? Solange jemand keine Zöliakie, Glutenunverträglichkeit hat, wird Weizen auch kein Problem machen.
Keine Kohlenhydrate am Abend?
Jein. Also hier kommt es wieder darauf an, was wir vorhin schon besprochen haben. Mhm. Liegt eine Krankheit vor, das könnte dann wirklich auch besser sein, wenn zum Beispiel Personen mit einer Insulinresistenz, also Probleme mit der Blutzuckerregulierung oder Diabetes, abends auch auf dann Kohlenhydrate verzichten.
Milch trinken ist schädlich.
Nein, falsch.
Warum?
Milch hat nichts Schädliches, gerade auch wenn es gute Milch ist, ne? Vielleicht auch aus Biomilch oder vom Bauern her. Es kommt auch wieder auf die Masse drauf an. Natürlich braucht ein Erwachsener keinen Milchshake mehr jeden Tag, aber mal einen guten Cappuccino mit einer guten Milch oder Milch zur Verarbeitung zu verwenden, ist auf jeden Fall nicht schädlich, hat so eher was Gutes. Ne? Enthält viele wichtige Stoffe, wie zum Beispiel gutes Eiweiß, essentielle Mikronährstoffe, Calcium, B-Vitamine. Also Milch trinken ist nicht schlimm.
Ja, ich habe mir Milch im Kaffee abgewöhnt, aus der Idee heraus, dass es quasi mein Fasten brechen würde, wenn ich intermittierend faste und ich versuche 16 Stunden nicht zu essen und dann mein Essfenster auf 8 Stunden zu reduzieren. Aber wenn ich das höre, sollte ich da vielleicht doch damit wieder anfangen.
Aber gut, zum Fastenbrechen, da gebe ich dir recht, ja. Ne? Milch enthält ja natürlich auch Zucker und ja. Proteine, die natürlich dann das Fasten brechen würden. Ja.
Eier sind schädlich. Mehr als 1 bis 2 Eier pro Woche machen uns krank.
Nein. Ein Ei ist für mich ein Powerfood.
Für mich auch. Ja. Also mein ideales Frühstück, um das hier auch nochmal zu sagen, sind 4 bis 5 Eier. Ich liebe Rührei, gerne mit Tomaten und ein bisschen Feta. Wenig Salz, viel Pfeffer. Chili, wenn es geht, das ist hervorragend. Und dann esse ich gerne noch Skier mit Blaubeeren und Walnüssen, ein bisschen Chiasamen drauf. Das macht mich sehr glücklich.
Das klingt auch sehr gut. Und auch Eier, muss ich immer sagen, ich liebe auch Eier. Das Ei enthält einfach alles, was der Körper braucht. Und vor allen Dingen, und das ist immer vielen nicht der, so der Begriff, weil viele denken, oh, das Eiweiß. Nein, nein, es heißt wirklich das Gelbe vom Ei, weil das Gelbe vom Ei ist wirklich die goldene Kugel, enthält die wichtigen Nährstoffe, die wir benötigen.
Ja, wie Cholin und andere wirklich essentielle.
B-Vitamine, absolut. Eisen, B12 ist alles im Eigelb enthalten. Auch dieses Eiweiß, die Qualität des Eiweißes ist höher im Eigelb.
Fantastisch. Zu guter Letzt, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern noch mitgeben?
Also versuchen regional und saisonal zu essen. Die Inhaltsstoffe auf den Verpackungen genau durchlesen. Und einfach nur auch das Essen genießen.
Super, Dorothea, ganz, ganz vielen Dank für den spannenden Austausch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass unsere Hörer viel mitnehmen konnten. Wir haben mit ein paar Mythen aufgeräumt. Von daher, glaube ich, sind wir jetzt gut gewappnet, gesünder durchs Leben zu gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Die Fakten der Folge.
Fasten kann zwar nützlich sein, es kommt jedoch darauf an, wie und wann gefastet wird. Morgendliches Fasten ist aus biochemischer Sicht weniger geeignet als abendliches Fasten, da der Stoffwechsel morgens am effizientesten arbeitet und der Körper Kohlenhydrate benötigt. Zudem kann Fasten insbesondere bei Frauen in der zweiten Zyklushälfte zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen. Kohlenhydrate sind nicht generell schlecht. Wir müssen nur zwischen guten, komplexen und schlechten, einfachen Kohlenhydraten unterscheiden. Gute Kohlenhydrate wie in Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Gemüse und Obst liefern wichtige Nährstoffe und fördern ein gesundes Mikrobiom. Schlechte Kohlenhydrate wie Zucker in Süßigkeiten und stark verarbeiteten Lebensmitteln sollten vermieden werden. Ein ideales Frühstück sollte sättigend und nährstoffreich sein. Dorothea empfiehlt Haferflocken mit Leinsamen, Nüssen, frischem Obst und eventuell Nussbutter. Diese Kombination liefert komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und Eiweiße, die für Energie und Sättigung sorgen. Es ist besser, Kohlenhydrate morgens zu konsumieren, wenn der Stoffwechsel am besten arbeitet. Beim Lebensmitteleinkauf sollte man auf die Zutatenliste achten. Je mehr unverständliche und zahlreiche Zutaten ein Produkt hat, desto eher sollte man die Finger davon lassen. Basislebensmittel sollten unverarbeitet sein und nur wenige Zutaten enthalten. Marketingbegriffe wie natürlich oder Superfood sind oft irreführend. Entzündungshemmende Lebensmittel können helfen, chronische Entzündungen zu reduzieren. Zu diesen Lebensmitteln gehören Vollkornprodukte, Gemüse, Obst und Omega-3-reiche Nahrungsmittel wie Fisch. Diese fördern ein gesundes Mikrobiom und enthalten sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen und schreibt uns an podcast@zerantec.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, 3x Gemüse, 2x Obst am Tag. Eine abwechslungsreiche und genussvolle Ernährung ist der Schlüssel zu körperlichem Wohlbefinden. Gemüse und Obst spielen dabei eine zentrale Rolle. Empfohlen wird täglich 5 Portionen zu essen, 3-mal Gemüse und 2-mal Obst. Sie liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit notwendig sind, da sie den Stoffwechsel und die Körperfunktion unterstützen. Schon 5 Hände voll, 3-mal Gemüse, 2-mal Obst am Tag reichen aus. Klingt viel, ist es aber gar nicht. Ein selbst zubereiteter Smoothie kann beispielsweise schon alles enthalten, was wir brauchen. Also mein Random Reminder diese Woche, 3-mal Gemüse, 2-mal Obst am Tag. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.